Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Elisabeth, hast du schon einmal selber Putzmittel gemacht und dir Gedanken gemacht, wie viel Müll du produzierst und wie du Müll reduzieren kannst, oder auch Abfall oder deine Dinge?
Ja, Putzmittel selbst gemacht schon, nicht nur aus dem Antrieb des Müllvermeidens, aber auch. Und ich finde, über das sollten wir uns als Gesellschaft viel, viel mehr Gedanken machen. Ich finde auch, da kann jeder mit ganz kleinen Schrauben schon mal ganz viel verändern. Allein Duschgels und sonstige Dinge versus Seifen sind eine andere Art von Verpackung, und so geht's. Gibt's viele Möglichkeiten, und das Gespräch, das wir heute geführt haben, war sehr inspirierend.
Wir haben die Sophie getroffen. Die Sophie hat den ersten Unverpackt-Laden in Klagenfurt eröffnet. Sie nennt sich die Kleine Freiheit. Sie hat über 800 Dinge in ihrem Sortiment, also ein Vollsortiment, haben wir heute gelernt. Also sie hat sich überlegt, welche Dinge braucht sie für ihr Leben, was sie gerne einkaufen möchte. Sie kauft in keinem Supermarkt ein, sondern nur in ihrem Laden. Und das finde ich sehr spannendes Konzept, vor allem auch, weil sie eigentlich Juristin war, für große Unternehmen tätig war und dann eigentlich die Paragraphen getauscht hat, jetzt für ganz ein anderes Thema, und will mit Workshops, mit Bewusstseinsbildung, sie macht ja auch einen Lehrgang oder bietet einen Lehrgang an, eben Themen wie Nachhaltigkeit, Zero Waste, Kreislaufwirtschaft unter die Leute bringen, um Sachen zu verändern, weil sie war ja auf der ganzen Welt unterwegs. Und hat dann eben gemerkt, dass das oft nichts bringt und sie in einem kleineren Wirkungskreis einfach wirken möchte und was Tolles bewirken möchte.
Also nicht nur reinhören, sondern wenn ihr in Klagenfurt seid, auch unbedingt dorthin schauen. Wunderschöner Laden. Viel Spaß bei der Folge.
Wir sind heute in Klagenfurt in der Kleinen Freiheit. Bei uns sitzt Sophie. Danke, Sophie, dass wir hier sein dürfen. Wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und wir finden dich mutig, liebe Sophie, weil du eigentlich als Juristin einen sehr gesättelten Job mit gutem Einkommen und den ganzen Paragraphen getauscht hast gegen den ersten Unverpacktladen in Klagenfurt. Du bist zu einem Treffpunkt der Nachhaltigkeit geworden. Es gibt tolles Mittagessen bei dir, es gibt tolle Produkte. Und wir freuen uns schon, dich näher kennenzulernen.
Danke.
Das Zweite, womit wir unseren Podcast starten, ist unsere mittlerweile, weiß nicht, ob sie berühmt ist, eine Schachtel, in der sind Fragen. Und du darfst eine ziehen, mit der wir das Eis brechen für dieses Gespräch.
Wow.
Bitte laut vorlesen.
Puh, super Frage. Gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig verändert hat?
Gute Frage.
Boah, ja, ich glaube, es gibt extrem viele Erfahrungen, die mich verändert haben und noch immer verändern. Das ist ja ein gesamter Prozess. Aber ich möchte vielleicht mit der Erfahrung beginnen, mit der dieser ganze Veränderungsprozess in meinem Leben angestoßen worden ist. Und zwar, wie du schon gesagt hast, bin ich Juristin und ich habe das eigentlich nie hinterfragt. Für mich war immer wichtig, okay, ich möchte irgendwas studieren, womit ich einerseits für mehr Gerechtigkeit sorgen kann und irgendwie eine Veränderung bewirken kann, aber gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Sicherheit habe. Und dann das Studium ist mir relativ leicht gefallen, hat das sehr viel Spaß gehabt, war immer, habe immer schon einen starken internationalen Einschlag gehabt und bin dann in Wien gelandet, in einer der führendsten Wirtschaftskanzleien der Welt bei Freshfields, und habe dort eben meine Karriere begonnen nach der Gerichtspraxis. Und es war natürlich Work Hard, Play Hard, Life, sehr gutes Einkommen. Ich glaube, so viel werde ich mein Leben nie wieder verdienen, wie ich damals mit 24 verdient habe. Und habe das eben begonnen. Und obwohl ich eigentlich alles gehabt habe, worum mich viele beneidet haben, super Job im ersten Bezirk, Top-Einkommen, nettes Team, extreme Karrierechancen, weil natürlich damals schon das Thema Frauen in den Berufen eben auf der Tagesordnung war, ist einfach meine, sagen wir mal, psychische Verfassung immer weiter runtergegangen. Ich bin da gesessen, ich habe in der Mittagspause geshoppt, weil ich nicht gewusst habe, was ich sonst tun soll. Mein Kleiderschrank ist übergequollen. Und bin aber trotzdem immer irgendwie unglücklicher geworden. Mhm. Habe da so kleine Wochenendtrips gemacht und dies und das. Und irgendwann habe ich wirklich, also ich würde mal sagen, leichten Nervenzusammenbruch gehabt, als ich von der Arbeit heimgekommen bin. Und das war gerade irgendwie, ich glaube, das war irgendwie so ein Jubiläum im Zusammenhang auch mit dem Zweiten Weltkrieg, wo das Thema in dem Jahr relativ thematisiert worden ist. Und ich war immer schon ein Mensch, der sehr starken Gerechtigkeitssinn gehabt hat. Und dann bin ich irgendwie da gewesen und habe mir gedacht so, wow, ich meine, wir sind gebildet, wir wissen, was in der Welt abgeht. Und wenn in 25 Jahren oder 50 Jahren das, was wir mit unserer Umwelt anrichten und wie wir Menschen in anderen Ländern ausbeuten, als Verbrechen gegen die Menschheit anerkannt wird, so wie vor 70 Jahren, 75 Jahren, es im Zweiten Weltkrieg war, welche Rolle hätte ich in so einem Prozess? Als Juristin habe ich halt so gedacht. Und dann habe ich einfach unter Tränen feststellen müssen, dass die Art, wie ich lebe, wie ich konsumiere, was ich für eine Arbeit mache, ich zumindest eine Beitragstäterin bin in diesem ganzen Szenario, weil ich weiß sehr wohl, was das für Konsequenzen hat. Meine Einkäufe bei Zara, Mango, die Art, wie ich Lebensmittel konsumiere, die Art auch, für wen ich arbeite und was ich arbeite, aber ich nehme es einfach in Kauf. Und das war wirklich der Moment, wo ich dann da gestanden bin und mir gedacht habe, wie kann das so weit kommen, dass ich als Mensch, der eigentlich immer für mehr Gerechtigkeit sorgen wollte, mich im Endeffekt mitschuldig mache in einem Szenario, was für mich ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Weil es ist nicht nur, dass wir jetzt Menschen auf anderen Kontinenten ausbeuten, sondern unsere nächste Generation wird leiden. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe, so na, eigentlich so will ich nicht weiterleben und so kann ich ja nicht weiterleben, weil das ist irgendwie, ich verstehe oft andere Menschen nicht, weil bei mir ist es so, wenn ich etwas realisiert habe, dann kann ich nicht anders als zu handeln oder zu verändern. Wenn ihr zum Beispiel draufkommt, dass, ein lustiges Beispiel, in einer Coca-Cola, wo ich zufällig einmal hinten drauf schaue und sehe, dass da in 250 Milliliter so viel Zucker drin ist wie in 2 Tafeln Schokolade, das werde ich nicht wieder vergessen. Dann denke ich mir, naja, ich esse lieber eine Tafel Schokolade, als da jetzt eine Cola zu trinken. Und ich tue mir total schwer, Menschen zu verstehen, die Sachen wissen, aber einfach nichts tun. Und das war so, glaube ich, die erste Erfahrung, diese Realisierung, dass ich mich daran beteilige. Und wenn das in 50 Jahren weiter thematisiert wird und anerkannt wird als ein Verbrechen, dass ich mich da eben mitschuldig mache. Und das war ein Zustand, den ich halt irgendwie nicht weiter verfolgen wollte, um ehrlich zu sein.
Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, während du das erzählt hast. Sind wir, glaube ich, auch schon mitten in diesem Wandel drinnen. Mhm. Ich springe trotzdem zurück, oder? Wir fragen dann die Frauen, weil wir kommen dort wieder hin, ja. Mhm. Woher kommst du? Wo wurdest du geboren? Wie war deine Familie? Wie war dein Weg bis zu diesem Erleuchtungsprozess, wo du dich dann verändert hast?
Ja, es ist voll witzig. Geboren und aufgewachsen in Klagenfurt. Meine Eltern beide Lehrer, 40 Jahre in der gleichen Schule. Sehr behütet. Meine Mama sehr bedacht auf Sicherheit. Wichtig, dass ihre Kinder auch einen sicheren Job haben. Ich wurde Juristin, meine Schwester Ärztin, die andere Schwester ebenfalls Lehrerin am Gymnasium. Und bin eben in Klagenfurt gewesen, in dieser kleinen Bubble da, wo man eigentlich sehr weit weg ist von der Realität, was in größeren Städten passiert. Und für mich bin dann eben, ich habe das Glück gehabt, dass ich immer, meine Mama ist Englisch- und Französischlehrerin und ihr war wichtig, dass wir Fremdsprachen lernen. Deswegen habe ich eben die Möglichkeit bekommen, mit schon 16 einmal ein Au-pair in Frankreich zu machen, mit 17 einen Austausch zum Englisch lernen. Also bin ich da schon ein bisschen in Berührung mit halt anderen Ländern kommen und habe ein großes Interesse gehabt daran. bin dann eben nach Graz gegangen, Jura studieren und immer eigentlich sehr zielstrebig, habe in Mindestzeit studiert, dazu habe auch Französisch studiert und bin dann irgendwann erst, ich habe überhaupt den europäischen Kontinent erst mit 26 das erste Mal verlassen, um dann eben nach diesem Prozess, den ich gerade erwähnt habe, in Südafrika einen Master in internationalem Umweltrecht zu machen. Und das war dann auch so das erste Mal, wo ich ein bisschen mit der Realität konfrontiert worden bin. Weil eben Klagenfurt-Bubble, natürlich Europa-Bubble, habe in Brüssel einmal gearbeitet, so diese ganze, wo du dir denkst, ach, wir sind ja eh die Guten, die so viel machen, gell, und dies und das. Und dann bin ich mit 26 nach Südafrika und auf einmal habe dort ein internationales Umweltrecht studiert mit südafrikanischen Professoren und Studienkollegen aus der ganzen Welt, aber auch vom afrikanischen Kontinent und habe damals das erste Mal so einen Realitätscheck gekriegt, wie eigentlich unsere Welt zusammenhängt und wie komplex sie ist.
War dir das immer schon wichtig, wie die Dinge zusammenhängen, dass man sich alles erklären kann und wie ist auch dein Interesse zu Jus gekommen, dass man das dann auch studiert, also wie?
Ja, ich muss sagen, ich handle sehr intuitiv, ich denke da glaube ich gar nicht zu viel im Detail. Für mich war immer, ich habe mir immer gedacht, Recht ist ein Werkzeug für mehr Gerechtigkeit. Und dieses Werkzeug ist ein extrem mächtiges Mittel, um Veränderungen herbeizuführen. Und ich bin eine Idealistin natürlich und das war eigentlich, und ich habe mir gedacht, das ist, ich bin jetzt nicht medizinisch interessiert, dass ich mit dem schaffe, irgendwie Menschen zu helfen oder so, aber das wäre irgendwie so vielleicht mein Werkzeug gewesen. Also so bin ich zum Thema Jus gekommen und in meiner ganzen Karriere, also das ist jetzt sozusagen mein dritter Karriereweg, bin ich draufgekommen, na, Recht ist alles andere als ein Mittel für mehr Gerechtigkeit und das Gleiche ist mit Politik. Und deswegen habe ich beschlossen, einfach einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen und in meinem Wirkungskreis da zu versuchen, eine Veränderung herbeizuführen.
Genau. Du hast ja große Projekte betreut oder Kunden, wie nennt man das, Klienten?
Ja.
Oder weltweit?
Ja, also ich habe also in der Anwaltei natürlich große Mandate haben wir betreut, weil es ja internationale Kanzlei war, große Projekte. Und nach meinem Master in Südafrika, das waren wir 6 Jahre in Zürich. Und dort habe ich ein Startup mit aufgebaut, das im Bereich Solarenergie in Afrika tätig ist. Und dort haben wir große Entwicklungsprojekte umgesetzt mit verschiedenen Organisationen, aber auch mit der Privatwirtschaft. Genau.
Und wie kam dann wieder der Sprung zurück nach Klagenfurt?
Ja, es ist im Endeffekt so gewesen, ich bin eine kleine Amtdauerin und dann nach so, was waren das, 4, 5 Jahren zwischen, sagen wir mal, Zürich und afrikanischen Ländern wie dem Kamerun, wo ich auch ja gelebt habe, Togo und Sambia, wo ich extrem viel dort gearbeitet habe und ich habe es einfach geliebt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ich habe mit Kakaobauern gearbeitet, Tabakbauern, Baumwollbauern, Kaffeebauern.
Aber in welcher Rolle hast du dort gearbeitet?
Und zwar habe ich in Afrika Unternehmen aufgebaut. Das heißt, ich habe für unsere Schweizer Firma dort die sozusagen Tochterfirma aufgebaut, gegründet, Produkte importiert, Projekte an Land gezogen, umgesetzt, Teams aufgebaut, genau. Container mit Solaranlagen und Lithiumbatterien importiert. Genau, mit großen, zum Beispiel ein großes Projekt, was ich gemacht habe, war mit einem internationalen Kakao-Trader, der in der Schweiz war, die immer Sustainability-Projekt gehabt haben, die eben geschaut haben oder wollten, dass ihre Bauern Licht haben in der Nacht. Und zum Beispiel so eine Projekte. Und irgendwann ist man dann dort und denkt sich so, boah, ich kann da so viel Energie rein investieren wie möglich, aber es wird sich nie was verändern, wenn wir da nicht anfangen zu ändern, wie wir Rohstoffe zu konsumieren. Und ich bin immer die Weiße, die in die Community kommt und denen eben versucht, besseres Leben zu ermöglichen oder ihnen beizubringen, was ein nachhaltiges Wirtschaften bedeutet. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht aufhören, Schokolade um 50 Cent zu kaufen in Mengen, die einfach verbrannt und weggeschmissen werden, wird sich der Lebensstandard dieser Menschen Menschen und die Lebenssituation nie verändern. Genauso wie wir Textilien konsumieren, genauso wie wir jegliche anderen Rohstoff, wir haben ja keine Rohstoffe, wir kaufen die billigsten Cashewnüsse und weiß ich nicht was, die kommen ja von woher, die haben einen extremen Impact und wenn wir das nicht ändern, wie wir diese Rohstoffe behandeln und wir verschwenden sie ja, ist ja nicht so, als würden wir alles essen, was wir da haben. Es ist ja Lebensmittelverschwendung der drittgrößte CO2-Treiber weltweit, weil wir einfach da die Sachen verbrennen und verschwenden.
Du hast das vorher erwähnt, wir wissen es ja alle, aber warum passiert's, warum ändert sich nichts? Oder?
Ich habe nur einmal zurück, bevor wir dann irgendwie voll eintauchen in die Thematik. Woher ist überhaupt das Interesse gekommen, nach Afrika zu gehen? Also man kann überall studieren. Warum Afrika? Und du bist ja dann scheinbar an diesem Kontinent.
Ja, voll. Ja, keine Ahnung. Also es war einfach, ich habe von dem Master erfahren, dass es den ihm geht. Er war für mich leistbar. Das ist ja auch ein großer Aspekt. Wenn du einen Master machen willst und nach London gehst, brauchst du 150.000 Euro. Wenn du einen Master machen willst und nach Südafrika gehst, reichen 10.000 Euro. Okay. Also das war auf jeden Fall ein Aspekt. Dann war natürlich die Natur und einfach das Land, das mich gereizt hat. Aber es hat da jetzt nicht wirklich einen größeren Sinn gegeben. Also ich habe einfach den Lehrgang, den Master gesehen und es hat einfach gepasst.
Und weil du sagst, du bist Abenteuerin, also zuerst hast du immer so von einer Bubble gesprochen. Ich finde, irgendwie nach Südafrika gehen, einen Master machen, erfordert viel Mut. Keine Ahnung, hast du das immer schon gemacht, dass du dann irgendwie sagst, zack, bumm, und jetzt, weil das ist ja volle Lebensveränderung.
Ja, ich glaube schon. Also okay. Wie gesagt, ich habe da wirklich, ich bin ja auch nicht naiv, ich habe das ja schon insofern geplant, okay, ich habe gewusst, passt, ich habe diese Kanzlei, ich spare mein Geld, ich kriege eine Bildungskarenz, wenn ich 4 Jahre durchhalte, dort zu arbeiten. Also das war ja jetzt nicht so, okay, ich kündige alles, ich packe meine Sachen. Und ich glaube, das ist generell in diesem ganzen Prozess genauso auch mit dem Laden und mit diesen Dingen. Es ist schon wichtig, dass man sich vorbereitet auf solche Veränderungen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass man sagt, okay, jetzt schmeiße ich alles über Bord, packe meine Sachen und mache irgendwas. Sondern man muss das ja schon auch ein bisschen planen. Genau,
Beeindruckend. ich habe deine Frage unterbrochen, die ich jetzt nicht mehr weiß.
Das Thema, wir wissen ja alle, dass das nicht gut ist, dass so viel weggeschmissen wird, dass die ganzen Sachen, die man überall zu kaufen kriegt, alle viel zu günstig sind. Warum ändert sich nichts?
Ich weiß es nicht. Deswegen, das ist diese Sache, weil ich da so anders bin, ein Veränderungsprozess, also es dauert ja. Dass wir von heute auf morgen nicht alles stehen und liegen lassen, das ist ja nicht bei mir so, das ist klar. Außerdem geht es ja auch immer mit Möglichkeiten und Kompromissen einher. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber grundsätzlich kann ich das oft nicht nachvollziehen, wie einfach diese Ohnmacht bei uns in der Gesellschaft besteht. Und die haben mich dann auch ein bisschen mit der Klimapsychologie auseinandergesetzt und so. Und da gibt's ja auch psychologische Hintergründe, wieso das so ist, wieso Menschen auf gewisse Nachrichten, also da ist es so aufgeteilt in 3 verschiedene Gruppen, glaube ich, wie Menschen auf gewisse Fakten reagieren. Und nur ein kleiner Anteil ist im Endeffekt psychologisch so wie ich, die dadurch einen Antrieb finden. Aber der Großteil kommt entweder in eine abneigende Haltung oder halt einfach in eine rechtfertigende Haltung oder es passiert sogar das Gegenteil. Und das ist für mich das, wo ich sage, okay, das ist vielleicht der Hintergrund. Deswegen versuche ich auch mit meiner Arbeit, was ich machen möchte, ich möchte Menschen diese Veränderung als leicht, positiv und spielerisch rüberbringen. Es darf kein Zwang werden, es darf kein Schmerz sein, es ist ja gar kein Verzicht, im Gegenteil, es ist eine Bereicherung für mein Leben. Und deswegen versuchen wir auch einfach diese Positivität rüberzubringen und Schritt für Schritt das zu ermöglichen. Wir haben ja auch einen Verein gegründet, mit denen wir so wie das Blumenfest Community-Events machen, wo wir einfach den Menschen zeigen, hey, im Park zu picknicken, mit Menschen Zeit zu verbringen, das kostet keine Ressourcen, das ist gratis, das bereichert, das macht Spaß, man muss nicht konsumieren etc., dass man einfach sieht, okay, ich bin nicht allein, es ist ein Prozess, es macht Spaß etc., das ist ein Versuch, aber mal schauen.
Das ist ja fast so wie bei uns in der Architekturvermittlung, da versuchen wir das ja auch und da ist ja auch gerade das Riesenthema eben, dass man nicht alles wegreißt und neu baut, sondern das Bestehende verwendet. Also Da geht es ja auch um diese graue Energie, die in den Gebäuden drinnen ist.
Ja, und das ist halt, glaube ich, auch einfach, was mir halt auch extrem aufgefallen ist, ist, ich war ja echt viel am afrikanischen Kontinent und die Energie, die die Menschen dort haben, ist ganz eine andere, die wir haben. Mhm. Und ich glaube wirklich, wir haben die Leute, die haben, wie soll ich sagen, die haben ein Urvertrauen und eine Anpassungsfähigkeit, weil sie einfach sich ständig, weil sie ständig schauen müssen, wie es weitergehen kann. Sie haben einfach ganz eine andere Energie. Sie haben auch keine Angst vor was Neuem sozusagen oder so. Und ich habe mir oft gedacht, so, warum ist es bei uns so träge? Und ich glaube, wir haben dieses Urvertrauen, dass wir unter anderen Bedingungen überleben können, verloren, weil es uns immer so gut gegangen ist. Wir glauben, wir können nicht ohne zwei Autos überleben. Wir glauben, wir können nicht ohne den Pool überleben. Wir glauben, wir können nicht, weißt du, was ich meine, ohne dem oder dem oder dem überleben. Aber was wir eigentlich brauchen, ist was Gesundes zum Essen, was uns nährt, was zum Trinken und eine nette Gesellschaft. Das ist alles. Wir brauchen nicht einmal warmes Wasser. Okay, bei uns ist im Winter kalt. Das ist natürlich was anderes, aber theoretisch ist es nicht lebensnotwendig. Heißes Wasser. Unsere Großeltern haben auch noch ganz anders gelebt. Und wir glauben jetzt, okay, weil wir einfach in so einem Wohlstand, sind oder in so einer Comfortzone, haben wir dieses Urvertrauen, dass wir mit Veränderungen umgehen können, verloren. Und ich denke oft drüber nach, zum Beispiel der ganze Arbeitsmarkt ändert sich ja. Und dann diskutiere oft mit Freunden so, wie das ist, wenn man zum Beispiel Stellen abgebaut werden, die eigentlich komplett sinnlos sind. Mhm. Weil es nicht mehr notwendig ist, ein Paket von A nach B in einer Produktion zu tragen. Mhm. Ist es nicht mehr. Aber es werden oft Stellen natürlich künstlich am Leben erhalten. Dabei gibt es so viele Bereiche, wo Menschen Arbeitnehmer suchen. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, hey, ich kann mich verändern, ich kann mit 50 noch was lernen, weißt du, mein Leben ist nicht vorbei, das haben wir, glaube ich, verlernt. Und die haben ja in Afrika Menschen eingestellt, ausgebildet, Firmen aufgebaut und die einfach die Energie, diese Bereitschaft, dieses Wollen ist ganz ein anderes. Und das ist echt, also ja, das ist so ein bisschen meine Theorie, die ich mir zusammengekleistert habe, ist, dass wir dieses Vertrauen in unsere Anpassungsfähigkeit verloren haben. Und dass wir deswegen so Angst vor Veränderung haben und das einfach nicht machen.
Zurück zur Veränderung. wie ist die Geschichte weitergegangen? Du hast dann diesen Nachmittag, Abend oder wann auch immer geweint, weil dich das irgendwie berührt hat. Ja. Wie hast du dann diesen Veränderungsprozess für dich gestartet oder wann kam der Moment, wo du sagtest, also du hast gesagt, wenn du was realisierst, dann musst du was ändern.
Genau.
Was hast du dann am nächsten Tag getan?
Genau. Ja, also das ist natürlich auch nicht per se nicht von heute auf morgen gegangen, aber was ich sofort gemacht habe.
Wie alt warst du da, wenn du da fragen
wolltest? 25 sowas.
Okay.
Genau, also ich bin dann gut, ja, also ich habe mein Studium, glaube ich, mit, was waren das, 23 abgeschlossen, dann Gerichtspraxis und dann habe ich eigentlich schon relativ früh in der Anwaltei angefangen und habe dann natürlich, also generell Schritt für Schritt mein Leben angefangen zu verändern, vor allem die Art und Weise, wie ich konsumiere. Die ganzen Fetzen, die man sich ankäuft hat, dieses Ganze aus einer Fadigkeit heraus, weil du nicht weißt, was du in der Mittagspause machst und da Sarah oder so da ist und gleichzeitig, was ja auch noch dazu kommt, du fühlst dich nicht wohl in der Rolle, die du hast. Ich habe mich nie wohl gefühlt in der Bluse, in dem Blazer, in dem Rock. Und was habe ich gemacht? Die haben mir mehr Blazer gekauft und mehr Blusen gekauft und mehr Röcke gekauft und mehr Schuhe gekauft, weil ich gehofft habe, dann fühle ich mich irgendwann wohl darin. Also ich habe einmal das komplett umgestellt und habe dann natürlich geschaut, okay, wie kann ich das umsetzen, dass ich mich in der Richtung weiter verändere, habe dann eben die Bildungskarenz gefunden, habe das Ganze eben auch angestoßen, bin dann nach Südafrika und habe dann dort ein Studium begonnen und ich kann mich erinnern, in den ersten 2 Wochen, ich habe immer gedacht, ja, wir sind ja eh die Guten und die Amerikaner und die Chinesen und alles sind so schlecht und dann bist du einmal dort und dann kriegst du einmal Grundlagen des Umweltrechts mit den ganzen verschiedenen Themen, sind es Marienressourcen, sind es Rohstoffe, Mining, Wildlife, Landgrabbing etc. und sitzt so da und denkst dir so, was... Scheiße, ich bin rausgegangen und die haben mich wirklich dafür geschämt, wie unser Kontinent sich einerseits präsentiert und andererseits mit anderen Kontinenten umgeht. Und dann habe ich eben dort studiert, hat mir mega gefallen. Und in dem Zusammenhang ist ja das Thema Zero Waste in mein Leben gekommen, weil ich habe dann, es hat alle möglichen Bereiche gegeben oder im Bereich Umweltrecht, wo man sich engagieren kann. Aber was halt einfach für mich so krass war, war, aber jeden Tag auf dem Weg zur Uni bin ich an Landfills vorbeigefahren. Das sind Riesenmülldeponien. Und dort gibt's ja keine funktionierende Infrastruktur. Das heißt, im Endeffekt, man, die Leute oder die Weißen geben ihre Müllsäcke vor die Tür und dann kommt der Truck und transportiert sie 2 Kilometer weiter und haut sie einfach auf den Berg, wo die Menschen drauf leben und wo daneben das Meer ist und dass das Grundwasser verschmutzt etc. Und dann fährst jeden Tag daran vorbei und dann gehst du zur Uni und lernst über Rohstoffe, Minen etc. und fährst jeden Tag bei dieser Müllhalde vorbei und denkst, das kann ja nicht sein. Wieso werfen wir so viel weg von diesen kostbaren Rohstoffen, die so arge Impacts haben für die Umwelt, für die Biodiversität, für die Menschen etc. Und dann habe ich mich halt angefangen, mit dem Thema Zero Waste auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, wie wenig Müll kann ich produzieren? Wie kann man einfach mit diesen Prinzipien, mit der Kreislaufwirtschaft, mit regenerativen Wirtschaften? Und so ist einfach das Thema in mein Leben gekommen und einfach zuerst einmal auf einer persönlichen Ebene zu an Interessen und Leidenschaft geworden. Und dann, als unsere Zeit vorbei war, mein Partner ist eben mitgekommen damals, war so am Weg zurück irgendwie so die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat es so 2 große Leidenschaften in meinem Leben gegeben. Das eine war der afrikanische Kontinent und das andere ist das Thema Zero Waste gewesen. Und dann...
Darf ich fragen, wie bist du das persönlich angegangen dann?
Boah, ich habe einfach...
Hast du alles ausgemistet?
Gar nicht. Ich habe einfach einmal angefangen zu experimentieren, zum Beispiel beim Einkaufen drauf zu schauen. Beim Einkaufen zu schauen, okay, wie... wenig Müll, Einwegmüll kann ich beim Einkaufen verwenden. Was kann ich selber machen? Aus welchen Bestandteilen kann ich zum Beispiel eine Putzmittel selber machen, eine Waschmittel selber machen? Oder zum Beispiel zu schauen, okay, ich kann offen Kokosraspel, so ein kleines Beispiel, kann offen Kokosraspel kaufen, aber ich kann nur in Alu oder Plastik Kokosmilch kaufen. Wie kann ich aus Kokosraspeln Kokosmilch machen? Einfach so ein bisschen herum zu experimentieren, wie kann ich einfach meinen Einwegmüll einfach reduzieren? Genau, also so hat das ja irgendwie angefangen und natürlich ganz ein anderes Bewusstsein auch zu dem. Was auch spannend war, ist halt immer das Thema Kleidung, gell? Und dann bin ich so da gewesen und habe mir gedacht, das ist so verrückt. Ich habe einen Koffer, aus dem ich 1,5 Jahre lebe. Ich bin so happy. Mir geht's so gut. Ich fühle mich so wohl. Und dann komme ich heim und dann sehe oder einmal auf einen Heimatbesuch diesen Kasten voller Schuhe, Taschen, Wand, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist, ich habe mich richtig dafür geniert. Weil ich habe gemerkt, okay, ich brauche eigentlich nichts außer das, was ich mit habe, weil mir reicht der Jeans und der T-Shirt und ich fühle mich wohl, wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen bin, gell? Das ist, glaube ich, auch so ein großer... Und so hat das ganze Thema halt einfach angefangen. Und eben, dann war halt so Zero Waste und Afrika und im Endeffekt, mein Partner hat dann einen Job in der Schweiz gekriegt, dann sind wir nach Zürich und dann habe ich halt mich in beiden Bereichen beworben und der erste, der mich genommen hat, da bin ich halt hingegangen und das war halt eben das Startup, wo ich die Möglichkeit gehabt habe, eben noch zu reisen. Und dann war das, aber auf dem Weg zurück habe ich mir schon gedacht, eigentlich würde ich total gern Zero Waste nach Kärnten bringen und das war eben damals das waren 28, 29 und sollte jemals zurück nach Kärnten gehen, mache ich dann einen Zero Waste Job auf.
Das und von deine was. Eltern zu deinem Weg so, und oder auch deine
ja,
Kollegen in
Anwaltskanzlei, gar nicht happy.
Oder?
Nein, meine Eltern waren gar nicht happy, also es war wirklich sehr schwierig. Ich meine, jetzt ist es in Ordnung, aber der ganze Prozess, das war absolutes Unverständnis. Angefangen mit dem, dass wir nach Südafrika gegangen sind, mit meiner Arbeit, die ich in Zürich gehabt habe, mit dem, dass ich zurückkomme und mich selbstständig mache, einen Laden aufzumache. Also ich glaube, meine Mama kommt jetzt noch immer, in der Schule suchen sie Quereinsteiger, du könntest ja Wirtschaft und Recht unterrichten auf der Hack, gell?
Ja.
Also es ist echt, ich glaube, sie haben einfach verstanden, dass sie einfach mich nicht ändern können und dass ich nicht anders kann, als so zu leben. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schmerzhafter Prozess auch gewesen.
Mit deinen Kollegen?
Ja, ich glaube, da war es eher so teils Bewunderung. Also das kriege ich schon auch oft mit. Ich glaube, es gibt so 2 Arten, wie Menschen auf mich reagieren. Die einen trigger ich und können gar nicht mit mir, totale Abneigung. Ich unterrichte auf der Bifi und das merke ich da ganz krass, gell? Also, dass ich echt die Teilnehmer teilweise nur durch meine Existenz total trigger.
Aber was unterrichtest du?
Ich leite einen Nachhaltigkeitslehrgang auf der Bifi Kärnten und habe halt verschiedene Module, wo ich vortrage als Trainerin. Also, aufgrund meiner Schwangerschaft habe ich das jetzt abgegeben. Ich werde noch ein, zwei Module behalten, aber das habe ich jetzt über ein Jahr gemacht. Und allein der Fakt, dass ich ja mit dem Lastenrad komme, triggert teilweise Leute. Okay. Weil es scheinbar ihnen bewusst macht, da kriegt man dann so Kommentare wie, ja, nur weil wir nicht mit dem Fahrrad kommen und Frau Meierhofer ein Lastenrad hat, so sind wir keine Ökoaktivisten oder sonst was, nie thematisiert wurde. Aber allein der Fakt, dass ich mit einem Lastenfahrrad meine Logistik mache und nicht mit einem Auto, das zu sehen, triggert manche Leute oder es inspiriert Leute. Also das ist meine Erfahrung. Es gibt wirklich diese zwei Situationen, sowas natürlich einer Anwaltei. Ich bin ja dann zurückgekommen und war dann noch kurz in Wien und habe noch versucht, in der Kanzlei diesen Bereich aufzubauen, mich zu engagieren, war dann noch circa dreiviertel Jahr dort und es war echt spannend. Und das war noch zu früh, da ist das Thema Nachhaltigkeit noch nicht ankommen gewesen. Ich war, damals war ich so 28, 29, da habe ich eben versucht, Know-how intern aufzubauen, habe mit einer NGO zum Beispiel so einen Workshop für die Konzipienten und Konzipientinnen organisiert und der ist dann in letzter Minute von einem Partnergremium gekippt worden, weil sie gesagt haben, dafür soll keine Kapazität freigestellt werden und das war für mich der Punkt so, auf Wiedersehen. Ja. Weil ich habe noch versucht, im System, wo ich bin, was zu machen und dann habe ich gemerkt, und das Lustige war, zwei, drei Jahre danach war es everywhere auf LinkedIn, ja, wir sind die Green Bonds, wir sind die grüne Kanzlei etc. Und dann habe ich halt schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, ich war scheinbar gerade ein bisschen zu früh und die haben einfach keine Kraft gehabt. Das habe ich auch gelernt, ich kann nicht. Ich bewundere die Menschen, die in einem System intern die Veränderung schaffen. Ich habe gemerkt, das macht mich kaputt. Ich brauche um mich herum Sachen, die mich stärken und dann kann ich ganz viel Kraft aufbringen und Sachen verändern. Aber ich kann nicht in einem System sein, der eine Wurm oder die eine Person, die intern das versucht. Ein Beispiel ist zum Beispiel Geologen in Minenfirmen. Mein Partner ist Geologe, darüber haben wir oft geredet, dann musst du, das ist eine wichtige Sache, dass da Leute sitzen, genau das Gleiche in der Politik, genau das Gleiche in Versicherungen etc., dass da Leute sitzen, die diese Kraft haben, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin das nicht, ich war kaputt in einem System, wo ich einfach ständig kämpfen, oder halt keine Leute habe, die mich aufheben. Und ich glaube halt, um zur Frage zurückzukommen, was meine Kollegen und Kolleginnen so angeht, eben, es gibt einige, die mir heute noch schreiben und die haben noch guten Kontakt, die das eben auch bewundern und die inspiriert haben. Und es gibt natürlich andere, die sich denken, ja, der alte ich bin oder keine Ahnung was. Ist so, ja. Genau.
Und du bist in der Schweiz gelandet, hast gesagt, du bist mit deinem Partner nach Afrika und dann mit
Südafrika,
ihm in nach Zürich. In die Schweiz, okay? Wie ist dort weitergegangen? Du hast den ersten Job angenommen, wo sie dich genommen haben.
Genau. So circa war das, ja. So circa war das. Und dann, das war im Endeffekt meine Chance, raus aus der Juristerei zu kommen. Also ich habe echt viele Bewerbungen geschrieben und es war immer, wieso bewirbt sich eine Juristin bei einer NGO? Wieso bewirbt sich eine Juristin? Weißt du, es war immer dieser Stempel, war wie auf meinem Lebenslauf ein Ablehnerschild. Ich weiß nicht, weil die Leute glauben, als Juristin kannst du nichts machen oder so, gell? Also ich habe mich in verschiedenen Firmen beworben, auf Instituten beworben. Ich meine, ich habe ja einen Master in Umweltrecht gehabt, gell? Oder in Nachhaltigkeit. Ja. Aber das ist irgendwie diese Juristerei.
Juristin ist sowas total Brauchbares.
Ja, aber das sehen, das war damals, glaube ich, noch anders. Jetzt hat sich das, glaube ich, auch besser geöffnet. Wenn du Wirtschaft studierst, ist es ganz was anderes. Aber bist du Juristin, kannst du nicht in die Privatwirtschaft oder so. Da bist du in einem Juristenjob. Da kannst du in die Rechtsabteilung. Okay. Aber da kannst du nicht per se das und das. Ich glaube, es ist jetzt auch wieder aufgebrochen, aber das war halt auch schon vor 7, 8 Jahren. Und dann habe ich eben in dem Startup begonnen und das war im Endeffekt da war ich eine der ersten Mitarbeiterinnen und die haben einfach an mich geglaubt oder an mein Potenzial gesehen. Ich kann mich noch erinnern, mein damaliger Chef hat gesagt, ja, wir glauben, man kann ins kalte Wasser schmeißen und du lernst schnell zum Schwimmen. Und ich so, okay, und dann bin ich ein Jahr in den Kamerun gegangen, wo eine Diktatur mit Bürgerkrieg und allem Möglichen ist. Und so, okay. Genau, und dann habe ich eben dort begonnen. Und
das hast von null quasi mit aufgebaut.
Ja, genau, und bin dann gegangen mit, also als ich gekommen bin, war die Firma eben in Sambia aktiv. Mhm. Und als ich gegangen bin im Kamerun, das war so mein erster Markt, den ich aufgebaut habe, Togo, Sambia, Namibia und ein bisschen Cross-Selling mit Mosambik dann voll. Und wir waren dann schon so 40 Mitarbeiter oder so.
Boah.
Ja, voll. Und das war eben auch spannend, ich bin da halt echt voll dankbar, weil ohne der Erfahrung, und es hat auch nicht so gut geendet, hätte ich nie auch das Know-how gehabt, wie man selber Unternehmen aufbaut. Weil ich bin, habe dort echt gesehen von meinen Chefs, ich war ganz nah dran und sehe, wie, was brauchst du? Du brauchst Geld, du brauchst das, du brauchst das. Wie priorisierst du Sachen? Was brauchst du, um zu starten und irgendwas aufzubauen? Und das ist halt ganz, ganz wertvolles Know-how gewesen. Wie schreibst du einen Businessplan? Wie kommst du an Förderungen? Wie schreibst du Projekte? Diese ganzen Dinge habe ich halt dort
gelernt. Haben die das schon öfters gemacht gehabt, diese Chefs?
Oder? Ja, es waren drei Gründer. Ja. Es waren jetzt keine 18-Jährigen. Die waren alle Mitte 40 und haben natürlich verschiedene Hintergründe gehabt. Und es war natürlich ein ganz anderes, extrem komplexes Businessmodell. Aber die Grundvoraussetzungen sind die gleichen, was du brauchst, um irgendwo zu starten. Du brauchst einmal Geld. Und ich habe auch von ihnen gelernt, Geld gibt's genug. Du musst nur rankommen. Und das war also ein bisschen meine Mentalität, okay. Und deswegen auch dieser Mut, was für mich dann irgendwie kein Mut war, weil sie, die kommen aus der Schweiz und da gibt's so viel Geld und es waren alles so. Und dann denkst du so, ja, keine Ahnung, investiere halt einmal alles, was ich erspart habe, ist eh nicht mehr als ein Auto und geh zur Bank und nimm mal einen Kredit, weil die hat eh Geld, gell? Geld gibt's genug. ja, dann natürlich, nachdem die Realität schaut dann, hallo, die Realität schaut dann eben anders aus, wenn man selber allein die Verantwortung für das Ganze tragt, also wenn man Mitarbeiterin ist so. Und ja, also habe ich eben viel gelernt und das war eben der Bereich.
Wie lange warst du bei dem Unternehmen?
4,5 Jahre. Genau. Also und dann eben hat es in dem Sinn geändert und das ist, glaube ich, auch was sich bei mir so im Leben durchzieht, wieso ich am Schluss selbstständig geworden bin. Das war nie meine Intention, das wollte ich nie machen. Aber ich habe so ein extrem starkes, man lernt sich ja erst kennen im Laufe der Zeit, Werte empfinden. Und wenn ich, eine Zeit lang geht's, aber wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich merke, dass ich in einem System arbeite, was nicht oder was meinen Werten widerspricht, dann kann ich da nicht weiterarbeiten. Das geht einfach nicht. Da gehe ich zugrunde. Und es war halt auch irgendwie so in der Firma, also es wäre mein Traumjob forever gewesen. Ich habe das echt mit ganzem Herzen und ganzer Energie gemacht. Aber irgendwann entwickelt sich halt ein Startup, wenn es wächst, in diese, was die Grundidee war, hin zu etwas anderem, wo du dann merkst, okay, so banale Dinge wie, ja, vorher hat man halt von der Universität geprüfte Batterien verkauft, irgendwann kommen irgendeine Produkte aus China, die man irgendwo verkauft an Menschen, für die das so ist, wie ein Auto zu kaufen. Und wenn sie nicht funktionieren, ja, dann natürlich tauscht man sie auf oder etc. Also einfach die Art und Weise, auch wie mit Mitarbeitern umgegangen ist. Und das waren alle Gründer nur Männer und ich war da die einzige Frau. Das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich bin nicht die Mutter, die da ihnen erklären muss, wie man sich verhaltet an einem Menschen gegenüber etc. Einfach das war dann, ist dann ein Punkt gekommen, das war für mich dann nicht mehr erträglich sozusagen. Und dann war es so, okay, ich glaube, es ist Zeit weiterzuziehen.
Wie lange dauert für dich so ein Prozess, wo du von Anfang, vom Realisieren, dass sich da was komisch anfühlt, bis zu, okay, ich tue?
Also mein Freund und ich, wir lachen immer, weil wir sagen, wir haben so einen 4-Jahres-Rhythmus, dann haben wir alles, dann packen wir wieder unsere Sachen und fangen was Neues an. Ich weiß, also ich würde sagen, wahrscheinlich so 1,5 Jahre. Also ich glaube, am Anfang ist immer, also alles, was ich mache, mache ich immer mit voller Leidenschaft und Energie, Aschen in der Kanzlei, in dem Startup, bei allem. Und natürlich dauert es dann seine Zeit, bis man dann irgendwie aus dieser Honeymoon-Phase rauskommt und dann einfach, ja, vielleicht ein bisschen so die Hintergründe näher versteht oder Dinge sich verändert, dann kriegt man eine Idee, dann arbeitet die ihn an, dann schaut man, wie kann man die umsetzen. Also es dauert schon immer so, glaube ich, 1,5 Jahre oder so, bis es dann ist, aber ja.
Und wie hat der, also wie hat der die Veränderung ausgeschaut? Hast du danach irgendwie Zelte abgebrochen und gewusst, was du tust?
Nein, gar nicht. Das war natürlich auch also geplant. Also ich habe irgendwie gewusst, ich möchte aus der Firma raus. Und ein bisschen meine Story ist auch, es will mich nie wer am Jobmarkt. Hab dann wieder versucht, einen Job zu finden. Also es war nach dem Studium das Gleiche wie nach dem wie nach Südafrika das Gleiche, wie nach dem Startup das Gleiche. Hab Bewerbungen geschrieben, es will mich keiner. Und irgendwann habe ich mir gedacht so...
In welche Richtung hast du dich damals beworben?
Ich habe mich da viel bei NGOs beworben, die auch in Afrika aktiv waren, oder bei so großen Rohstoffunternehmen, gell, so wie zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsabteilung bei so Kakao-Tradern oder bei Unternehmen, die halt Nüsse vertreiben etc., also in dem Bereich. Und also es war echt schmerzhaft, da habe ich oft, ich so, die laden mich nicht einmal ein, die wissen, die setzen irgendjemanden rein, der vielleicht auf der BOKU, ist ja wurscht, jetzt haben wir Hausnummer studiert hat, noch nie am Fuß in Afrika gewesen hat. Ich habe dort ein Unternehmen aufgebaut, ich weiß ganz genau, wie es dort funktioniert, bin halt keine Naturwissenschaftlerin, sondern eine scheiß Juristin und ist wurscht, es ist wurscht, welches naturwissenschaftliche Studium du heute studierst, du bist Naturwissenschaftler, du bist kompetent für Nachhaltigkeitsthemen. Ist so. Es ist echt verrückt. Und genau, und dann ist aber gleichzeitig natürlich, mein Partner hat dann sein PhD beendet, war so die Frage, okay, wie geht's weiter? Und dann war halt auch so, okay, wollen wir jetzt noch Jahre in der Schweiz bleiben oder dies oder das? Und wenn, woanders hin, wohin? Und für mich war Wien eigentlich keine Option mehr. Und dann habe ich mir gedacht, Kärnten, eben dieser eine Traum da. Und ich habe immer gewusst, wenn ich herkomme, Veränderung. Es war auch wieder so ein Prozess. Und dann war halt so, passt. Wir gehen zurück nach Kärnten.
Ist er auch aus Kärnten?
Er ist auch aus Kärnten, das ist natürlich ein Glück. Und dann habe ich das eben so vorbereitet, dass ich ja mal mir ein Praktikum in Zürich in meinem Lieblingsladen gesucht habe. Das heißt, ich habe ja erst meinen Job gekündigt, als ich gewusst habe, okay, im Jänner kann ich 3 Monate mal ein Praktikum machen, noch in Zürich, in einem Zero-Waste-Laden und dann mal lernen, wie das überhaupt funktioniert. Und habe natürlich schon davor geschaut, okay, was gibt's? Wie komme ich an Geld, was gibt es für Förderungen etc. Das heißt, es war wieder so ein Prozess. Und während diesem 3-monatigen Praktikum habe ich parallel schon angefangen, da aufzubauen. Pop-up-Förderungen anzusuchen, Businessplan schreiben, Termine mit Banken, Termine mit Steuerberatern. Das heißt, ich bin mir immer so vorkommen, wie es würde ich einen Fieldtrip nach Afrika machen. Ich war in Zürich, dann habe ich 4 Tage gehabt, bin nach Kärnten gefahren, Back-to-Back-Meetings mit allen Banken, mit dem, Location-Scouting passt und wieder zurück. Und genau.
Wahnsinn.
Dann halt nicht zusammenbrennen. No.
Ja. Wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann voll.
Ja, weil es ist eben, das ist glaube ich auch, warum viele Läden, und ich sage nicht, dass ich bestehen werden kann oder erfolgreich sein werde, aber ich glaube, das ist, warum viele Sachen auch nicht funktionieren, ist glaube ich, weil Leute, oder weil einfach das so sauschwer ist. Ich meine, ich bin studierte Juristin, ich habe so viel Arbeitserfahrung und selbst ich kämpf um mein Leben, zu verstehen, wie unser Steuersystem funktioniert, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, etc. Plus, du musst dir klar sein, dass du 70 Stunden die Woche arbeitest, dass du keinen Krankenstand hast, dass du keinen Mutterschutz hast, gell? Und ich glaube halt, viele Menschen gehen super naiv rein und sagen, voll, ich möchte da mein Café aufmachen, gell? Das ist mein Traum, aber was ist wieder mein Laden oder dies oder das, aber was es wirklich bedeutet, da kann man nicht irgendwie naiv an die Sache herangehen. Und deswegen machen so viele Sachen dann wieder zu. Und das gibt dann wieder den Eindruck, das Konzept funktioniert zum Beispiel nicht. Aber dabei ist einfach die Herangehensweise oft nicht wirklich durchdacht.
Was war dir jetzt wichtig? Wir sind ja dort eigentlich direkt am Ring in Klagenfurt. Was war dir wichtig an der Standortwahl?
Also das war absolut kein Wunschkonzert.
War zufällig, oder?
Es war nicht einmal zufällig. Das war die einzige halbwegs brauchbare Möglichkeit in ganz. Ich habe zeitweise gedacht, ich werde den Laden nicht aufmachen können, weil Klagenfurt, die Location war dabei wirklich. Ich meine, in Schweiz haben wir gedacht, ach, es gibt so viel Leerstand, die Innenstadt ist ausgestorben, das wird ja wohl nicht so schwierig sein, da eine Location zu finden. Und dann bin ich einmal hergekommen und habe einmal mit den Menschen Kontakt gehabt, die einerseits entweder Eigentümer sind oder ist es die Stadt. Und dann habe ich gemerkt, wie so Klagenfurt so ausschaut, wie es ausschaut. Warum? Weil die Leute teilweise Mieten verlangen, wie in Zürich. Weil es Löcher sind, wo du 50.000 Euro rein investieren musst, damit es überhaupt brauchbar ist. Eigentum der Stadt. Die Mietbedingungen sind absolut irre gewesen. Die haben uns behandelt. Also es war absolut unmöglich. Es war unmöglich, obwohl ich eigentlich, obwohl scheinbar die Stadt an, sie komplett ausgestorben ist, eine Location zu finden. Und dann habe ich zufällig das eben gefunden und viele Leute kommen, ja, aber du hast keine Parkplätze vor der Tür, aber der Verkehr, ja, sicher, aber es ist kein Wunschkonzert. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt einen halbwegs normalen Vermieter habe.
Aber es ist ja auch so, wenn man wohin will, in ein Geschäft, da kommt man nicht hin, da braucht man keinen Parkplatz davor. Da kann man mit dem Radl herkommen oder zu Fuß. Oder?
Ja, in Kärnten also, ist es noch ein bisschen anders. Die Leute, ich weiß nicht, das ist wie ein Reflex, also natürlich nicht unsere Stammkunden, aber es kommt immer, Maja, so super, ich würde ja öfter kommen, aber es ist leider kein Parkplatz vor der Tür. Man hat so ein tolles Geschäft, so tolle Produkte, aber mit dem Parkplatz, ist schwierig, gell? Und du denkst dir so, ich meine, wo findest du in der 8. Mai-Straße besser einen Parkplatz als da in der Radetzky-Straße, in der Sternig-Straße? Aber im Kopf der Menschen ist es einfach noch nicht angekommen. Und für mich ist es einfach, mir ist es ja einfach egal. Am Anfang hat mir das natürlich alles total emotional mitgenommen. Und das ist ja ein irrer Struggle. Es ist ein voller Knochenjob. Man kann sich gar nicht vorstellen, auch die ganzen wirtschaftlichen Hintergründe, wie wir kämpfen, um irgendwie zu überleben. Meine Mitarbeiterin genauso wie ich. Aber wir haben halt einfach einen Sinn an der ganzen Sache. Das gibt uns, glaube ich, die Kraft. Aber eben die Mentalität der Leute. Es ist ja auch einfach ein Prozess. Und wir sind da nicht böse, aber natürlich am Anfang nimmt ihr das voll mit. Und jeder so, ja, wieso habt ihr denn die Location? Es ist so laut, da habt ihr gar nichts draußen zum Sitzen. Die Leute haben keine Ahnung, was Mieten kosten, was die Margen bei Lebensmitteln sind, bei Hochwertigen, was du reinbringen musst, damit du überhaupt existieren kannst.
Aber ich finde es da super, weil du bist gesehen, du bist total an einer Ecke von mehreren Seiten, also.
Ein Fun Fact ist, ich habe ein Foto gefunden, also ganz am Anfang, das Haus ist ja, glaube ich, in den 40er, 50ern gebaut worden, war da ein Kiosk drin, ein Lebensmittelkiosk. Und es gibt ein Foto von der Radetzky-Straße, wo da noch die Straßenbahn fährt, alle Leute mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs sind und dann wäre das die beste Location ever für einen Lebensmittelladen. Nur die Zeiten haben sich geändert und es geht niemand mehr zu Fuß und es fährt niemand mehr mit dem Rad, sondern die Leute fahren wie irre am Ring auf und ab. Und natürlich ist es dann nicht mehr die Location, wie halt es eigentlich, das ist ja super Schnitt- und Angelstelle und es wäre eigentlich top. Aber ich bin auch immer so, dass ich hoffe, dass irgendwann einmal die sich irgendwie das Autofahren ein bisschen verändert.
Dass es nicht mehr leistbar ist wahrscheinlich.
Ja.
Dann wird sich erst was ändern.
Oder Prioritätenfrage. Die Leute fahren lieber mit dem Auto in Klagenfurt herum, obwohl sie aus Klagenfurt sind und gehen dafür die Budget-Sachen zum Discounter einkaufen, wenn es ums Essen geht.
Ja. Wir sitzen jetzt hier in deinem Laden. Wie viele Produkte hast du und von wo kommen die her?
Boah, also ich weiß nicht mehr, wie viele wir haben. Ich glaube, wir haben über 800 Produkte. Mhm. Wir haben im Endeffekt unsere Kriterien gesetzt, was ist uns wichtig, was einerseits Faktoren sind wie sind sie verpackt, sind sie biologisch, wie ist die Produktion im Hintergrund und woher kommen sie. Und dann haben wir geschaut, und natürlich, wir haben eine Liste, mein Anspruch war es immer, ein Vollsortiment zu haben. Dass ich kaufe eigentlich nur in meinem Laden ein und ich muss nicht, außer für wirklich eine Spezialdinge, in den Supermarkt mehr gehen. Und dann schaut man halt so, okay, das ist die Liste an Produkten, die ich finde, die man fürs Leben braucht. Woher kriege ich sie? Was kriege ich aus Kärnten, was kriege ich aus Österreich, in welchen Verpackungen kommt es? Also es ist eine lange, tiefgehende Recherche gewesen. Und für uns ist die Priorität immer, wir haben ja Kosmetikartikel, also Non-Food-Sachen, Reinigungsmittel, Kosmetikartikel und Lebensmittel. Und bei den Lebensmitteln war immer einmal das Wichtigste die Nähe, von der sie kommt, weil das hat da was mit der Frische und der Qualität zu tun. Das heißt, zuerst schauen wir mal, Obst und Gemüse gibt es zum Beispiel nur regional und saisonal. Und dann schaust du, okay, was kriegst du in Kärnten und in Klagenfurt, in Kärnten etc. Und dann sind natürlich so Produkte wie, du brauchst Zitronen oder an Ingwer oder an Äpfel, das ist Obst ist ganz schwer in Kärnten. Dann schaust du halt, okay, was ist das Nächste? in der Steiermark, zum Beispiel Südsteiermark, die Äpfel oder eben Zitronen aus Italien. Ich würde nie Zitronen aus Spanien zum Beispiel verkaufen, da habe ich lieber keine Zitronen. Und so setze ich das halt zusammen.
Setze da und so alle hingefahren oder gibt es da irgendwie eine Datenbank, wo man sich das
verschiedene. Wie wir beim Handelskauf fahren. Ja. Also an wie viel Kurs?
Also es war circa so, ich bin, wie sind wir dann, es war eh voll irre, im Juli offiziell von Zürich reingezogen und am 15. September habe ich schon aufgespart, aber mein Praktikum hat ja eben, ja, es war, wir haben alles selber gebaut, alles, es ist alles Secondhand, es ist alles von mir, haben zusammengesucht. Wir haben halt geschaut, ich habe ja dann ein paar Monate Zeit gehabt und ich bin einfach wie ein Irrer herumgefahren. Mhm. Ich habe alle, weiß ich nicht, also die Sachen, die wir aus Kärnten haben, da kenne ich eigentlich alle.
Und hast du für diese Liste gemacht, also was brauchst du alles? Und dann
genau, auf Basis auch des Praktikums, das ich gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, ja, was brauche ich, was möchte ich haben? Oder das ist auch so, zum Beispiel mit meiner wundervollen Mitarbeiterin, oft stehen wir da und denken wir uns, ja, das wäre super oder das bräuchte man oder auf das habe ich Lust. Und dann kommt es einfach ins Sortiment. Mhm. Weil eigentlich bräuchte man
Wissen auch weiter. Man kann ja Workshops bei dir machen oder
genau, du Kurse. Voll. Und wir reden auch sehr viel mit unseren Kunden und Kundinnen und das ist, glaube ich, auch so ein Mehrwert zum Supermarkt, was auch einfach die Transparenz angeht. Du kommst in den Supermarkt und du weißt nicht, was ist jetzt das beste Produkt und du kommst zu uns und wir können dir erklären, was, woher kommt die getrocknete Banane, warum ist die Schokolade besser als die Schokolade. Warum ist zum Beispiel Füll unseres Gemüses, meine Kollegin richtet da gerade Gemüsekisten her, das ist eine Kooperation mit zwei jungen Bauern, die Maria Saal in Handarbeit Gemüse anbauen, aber zum Beispiel das Gemüse, was wir in der Theke haben, ist von einem Bauern aus Klagenfurt, der ist nicht biozertifiziert, aber es schmeckt so anders als jede Karotte, die du am Markt kriegst. Und wir können halt erklären, wir kennen den Bauer, wir wissen, wie sie arbeiten, wir wissen, warum sie jetzt nicht biozertifiziert sind und so weiter und so fort. Also wir können da einfach, wir schaffen Transparenz. Und das hast du halt einfach im Supermarkt nicht. Und das schaffen wir dadurch, dass wir sprechen. Da brauche ich keine Verpackung, wo x Zertifikate und Labels oben sind, weil die Kosten, die gelten nichts mehr. Das ist so, da kommt dir fast das Grauen, wenn du siehst, was für Zertifikate auf was für Produkten oben kleben. Wir können wirklich sagen, warum dieses Produkt da ist.
Du hast gerade das Thema der Verpackung angesprochen, wenn man jetzt zu dir einkaufen geht. Bringt man die Verpackung selber mit oder hast du alles da oder wie?
Wir wollen überleben. Das heißt, der Anspruch ist, für die Menschen, die verpackungslos einkaufen wollen, so wie ich, muss es im Jahr 2024 zumindest in Klagenfurt und Umgebung in der Hauptstadt eine Möglichkeit geben, das zu machen. So hat das Ganze einmal begonnen. Mhm. Weil ich ziehe nicht zurück nach Kärnten und gehe dann wieder zum Supermarkt und habe jeden zweiten Tag eine volle Mülltonne, wenn ich davor 6 Jahre keine gehabt habe. Und die sagen, mir ist das nicht so wichtig, wir haben Papiersäcke oder wir haben Gläser da, die man einfach zur freien Entnahme nehmen kann und sie befüllen kann. Das heißt, es kann, aber es muss nicht.
Kommen deine Eltern jetzt zu dir einkaufen?
Hin und wieder, ja. Also es gibt ein paar Produkte, aber was ich eben merkte, das ist total spannend, wir haben über die Anpassungsfähigkeit gesprochen, gell? Die Veränderungsmöglichkeit von Menschen. Ich habe alte Kundinnen oder Leute, die Gemüsekiste nehmen, die da total aufgehen und das total annehmen. Ich habe Omas, die die neuesten veganen Produkte probieren und da total offen sind. Und dann gibt es solche Leute, wie zum Beispiel meine Eltern, die haben ihre Routine. In Frage zu stellen, ob ich im Winter eine Tomate mit Mozzarella isst, das ist einfach nicht da. Oder die haben einmal die Gemüsekiste abonniert gehabt. Der Fakt, dass sie nicht wissen, was für ein Gemüse sie bekommen, ist schwierig. Also das ist einfach so, aber das habe ich halt auch verstanden. Du kannst nicht alle ändern. Es ist so und das mache ich auch nicht. Und oft jeder gibt dir ja immer Tipps, was du nicht alles machen solltest und tun solltest, werbungmäßig. Für mich ist es mittlerweile so, choose your battles. Da, wo schon irgendwo ein Samen gesetzt ist, da investiere ich gerne meine ganze Energie rein, aber ich kann nicht gegen Windmühlen rennen und dort versuchen, irgendwas zu verändern.
Eine Frage habe ich noch,
ja.
Wir müssen ins Finnisch gehen.
Ja.
das sagt, alle 4 Jahre kriegst du einen Rappel und es kommt was Neues. Wie lange gibt es diesen Laden schon und wann sind die 4 Jahre vorbei? Was wird dann kommen?
Nein, ich glaube, das wird da nicht so sein. Aber was zum Beispiel eben jetzt angesprochen ist, die Veränderung ist zum Beispiel, dass ich Mutter werde. Das ist halt auch so, kann man sagen, vielleicht eine Veränderung. Das hat jetzt nichts mit dem Beruf zu tun, aber auch mit meiner Persönlichkeit. Es muss ja nicht immer der Ort sein. Ist, wie glaube ich, jetzt die nächste 4 Jahres, große 4 Jahres Veränderung, die da ansteht. Genau. Aber eben auch das mit dem Laden, es ist wichtig, immer sich anzupassen und es verändert sich immer alles, so musst du die verändern. Und wir schauen einfach, wohin es gehen kann. Wir machen ja auch viel Caterings, wir arbeiten mit Unternehmen und wir versuchen halt jetzt auch durch einen Verein eine Community aufzubauen, Community-Events, ins Eventmanagement zu gehen, den Leuten zu zeigen. Wir haben ein öffentliches Parkfest mit über 300 Leuten gehabt und die Mülltonnen waren leer. Wir haben es geschafft, indem wir das als Picknick deklariert haben, bringt eure Picknickdecke, bringt euren Picknickkorb, wir befüllen ihn, es geschafft, ein Fest zu machen, ohne Müll in Klagenfurt, wo das öffentlich war. Cool. Und in so einer Richtung kann man sich dann zum Beispiel auch weiterentwickeln. Es muss nicht immer alles abwerfen und weiter. Ich glaube, ja, die Richtung ist schon da und jetzt, ja, schauen wir, wo es da weiter hingeht.
So weiter ausstrahlen. Ja. Wir müssen leider zu einem Ende kommen. Und unser Ende besteht oder ist immer das, dass es einen kleinen Wordrap gibt. Also ich beginne ein paar Sätze oder Wörter und bitte dich, das zu vervollständigen. Ja. Welches Produkt in deinem Laden würde dich am besten beschreiben?
Darf ich das mit Mitarbeitern fragen?
Boah. Boah. Das
ist eine fischende Frage. Ja, okay. Ich glaube, was mir jetzt ad hoc einfällt, ist einfach die Schokobären.
Ja.
Ja. Einfach, weil ich davon im Nachmittag Steve oft viel zu viele aufisst.
Schokobären.
Also wir haben so, weiß nicht, ich sehe da die Mandeln in weißer Zitronenschokolade mit Rosa.
Wir werden sie posten.
Wir werden sie posten und probieren natürlich. Ja. Was bringt dich zum Lachen?
Ist auch voll schwierig. Ein Energieaustausch, ein positiver, so wie wir da haben.
Welche Frau würdest du gerne treffen?
Ist auch ganz schwierig, das verändert sich auch immer, gell? Aber derzeit habe ich mir gedacht, einfach weil es so präsent ist, würde ich gerne mal die Gehwessler treffen und mich unterhalten.
Und was ist dein Lebensmotto?
Let's be eco-centric instead of ego-centric.
Wow.
Also, genau.
Super.
Würde ich mal sagen, ja.
Danke für das schöne Gespräch.
Dankeschön.
Vielen
und
Dank.
Jetzt werden wir deine Produkte und den Laden noch erkunden.
Super.
Mach's. Yeah.